Die Umsätze im Onlinehandel sind im ersten Halbjahr 2026 um sage und schreibe 4,3% gestiegen, sagt der BEVH. Und Ende Juni war dazu noch die K5. Hat man da jetzt eine Trendwende gespürt? Wo geht's denn hin im deutschen Onlinehandel? Das erfährst du jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Stefan Wenzel. Stefan, würde ich sagen, ist so seit Dekaden im deutschen E-Commerce irgendwie zu Hause und K5-Legende und toller Podcaster, Autor etc. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung.
Stefan, erstmal so, ich habe dich jetzt gerade einfach als Legende angekündigt. Ich weiß nicht, ob das würdig ist, aber sonst, wenn dich jemand an der Theke fragt, was machst du eigentlich, wie stellst du dich selber dann vor?
Ja, Legende als Synonym für Hologramm wahrscheinlich. Ich stelle mich selber vor, ja, Stefan Wenzel, 25 Jahre Onlinehandel aus den Tiefen der Praxis, graue Haare, hart erarbeitet, alle Geschäftsmodelle, Gesundheitszustände durchlebt, insofern auch ordentliches Ausmaß an Narbengewebe. Und das teile ich aktuell gerne in verschiedenen Formaten, Plattformen und Modellen.
Sehr schön. Das finde ich eine wunderbare Vorstellung. Jetzt sind hier zwei alte, graue Männer, die über E-Commerce sprechen. Das finde ich doch schön. So, die K5 war jetzt vor, das heißt jetzt, wenn wir aufnehmen, 2 Wochen her, so ungefähr. Ja. So, Großwetterlage, wie würdest du das beschreiben? Wie ist die Stimmung? Wie pack mal eine Wettermetapher aus, wenn du es hinkriegst?
Ja, du, ich würde mal sagen, der Wetterfrosch trägt einen Schal, ne? So würde ich es mal beschreiben. Im Mittel schlecht. Und das heißt, in der Varianz haben wir alles von zweistelligem Wachstum bis zweistellig rückläufig. Die BVH oder, nee, das waren jetzt HDE-Zahlen, ne, die sind natürlich insofern etwas trügerisch, als dass sie A, Nominalwerte zeigen. Und wenn du jetzt dann Preiseffekte rausrechnest, sieht das natürlich schon mal, dann näherst du dich der Nulllinie. Und wenn du dann vor allen Dingen mal ein Amazon Deutschland rausrechnest, die mehr als 60% des Marktvolumens ausmachen, und hoch einstellig wachsen, dann nehmen die einen Großteil dieses Wachstums komplett vom Tisch. Und wenn du dann noch die Asiaten rausrechnest, ne, Temu, Shein, AliExpress, dann bleibt für den Rest des Marktes eben gar kein Wachstum übrig. Und trotzdem sind da ja große Firmen wie in Otto oder in Zalando, die in den letzten Berichten ja durchaus gezeigt haben, dass sie wachsen. Das heißt, die nehmen dann auch nochmal Luft aus dem Raum. Heißt, lange Rede, kurzer Sinn, für den Otto-Normal-Händler, Anbieter, Durchschnittsplattform bleibt dann eigentlich nur noch ein Verdrängungsrest übrig. Und deswegen muss man einfach, glaube ich, anerkennen, es ist schwierig, aber Wachstum ist nach wie vor möglich.
Wenn du das so ein bisschen kategorisieren würdest, also du hast jetzt gerade die Großen genannt, die fressen einen Großteil vom Wachstum auf, weil wenn die wachsen, ist das ja in prozentual dann immer schon, also wenn die einen großen Teil des Prozentsatzes wegnehmen, dann ist das ja in der absoluten Zahl ja ein richtig dicker Schluck aus der Pulle. Heißt, die Mittleren und Kleinen haben eher zu kämpfen oder sind es nur die Mittleren und den Kleinen geht es eigentlich ganz gut, weil die noch wachsen können? Wie schätzt du das so ein von den Gruppen her?
Naja, du siehst im Grunde in jeder Größenkategorie siehst du die komplette Varianz, wenig überraschend, ja. Aber genau wie du sagst, die Großen nehmen dann, was insgesamt das Marktwachstum angeht, nehmen dann die Luft aus dem Raum. Aber du hast in jeder Kategorie, Subkategorie, in jedem Geschäftsmodell hast du die Guten, die Mittleren und die Schlechten. So ist es leider. Spezialisierung läuft nach wie vor. Deswegen gibt es natürlich Konzepte wie ein Flaconi zum Beispiel, die aktuellen Lauf haben und die Schwäche dann der großen Wettbewerber aus der Kategorie Beauty dann jetzt outperformen. So, aber auf dem Generalisten-Level hast du halt einen Amazon, der dominiert massiv das ganze Spielbuch. Und dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommen so die Ebays dieser Welt, Otto und Zalando. Wobei Zalando natürlich jetzt weniger generalistisch aufgestellt ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt auf allen, ich sag mal, Verticals und auf den Generalisten gibt es die ganze Klaviatur. Und der was kann und der in irgendeiner Form etwas zur Party mitbringt, was nicht jeder andere auch schon versucht irgendwie einzuschenken, der etwas kann, der erfreut sich wenig überraschend auch dann entsprechender Kundennachfrage.
Wie war die Stimmung auf der K5? Das finde ich mal so ein ganz gutes Barometer dafür, wie es dem Handel geht. Also wie treten die handelnden Personen, die Verantwortlichen der Unternehmen auf? Also gehen die mit breiter Brust voran, sagen, es geht vorwärts oder sagen die, mal schauen?
Ja, auch da würde ich, muss man wahrscheinlich so ein bisschen auseinanderziehen. Ne? Also du hast einmal sagen die Vendoren, die da auf den Messeständen versuchen, ihre Tools, viele SaaS-basierte Tools sozusagen feilzubieten. Da würde ich sagen, war die Stimmung etwas gedämpft. Da kann die K5 nichts für. Das ist sozusagen ein Indikator des schwierigen Marktes. Ne? Also es wird ja eher Software abgebaut als eingeführt. Ne? Viele Tools, also alle behaupten jetzt, dass sie irgendwas mit KI können und tun. Die wenigsten, bei den wenigsten stimmt das oder zumindest nicht wertstiftend. Ja? So, das heißt, da sozusagen das Segment steht unter Druck. Und die Stimmung war durchwachsen, würde ich so gefühlt sagen. Und dann hast du, je nachdem mit welchen Filtern du da jetzt durchs Programm läufst, hast du auf der Bühne durchaus, sagen wir mal, Selbstbewusstsein von Marken, aber auch Händlern, die sagen, guck mal, es ist alles schwierig, aber wir wachsen hoch einstellig, niedrig zweistellig, die hast du. Aber du hast natürlich auch die Anerkenntnis der Realität. Denn wir leben natürlich in einer schwierigen Zeit für den Handel. Ne? Vieles ist im Umbruch. Wir haben einen technologischen Umbruch. Ne? KI ist ja nicht nur auf der Produktivitätsseite sozusagen ein Thema, sondern ist natürlich auch die Frage, was verändert sich durch KI im Geschäftsmodell des Handels? Also da hast du sozusagen diesen einen Wirkungsraum, der eigentlich Investitionsfähigkeit verlangt. Und zeitgleich hast du aber ein unheimlich schweres Marktumfeld, weil Nachfrage halt stagniert beziehungsweise in Teilen rückläufig ist. Die Menschen haben durchaus Geld, also es liegt nicht an der fehlenden Konsumfähigkeit, sondern am Konsumwillen. Das heißt, die Sparquote ist wieder hoch. Die Leute sitzen halt auf ihren Budgets. Bisher wurde noch Essen und Trinken wurde noch investiert, aber jetzt habe ich irgendwie gelesen, das ist jetzt auch ein bisschen schwächer geworden. Also vieles wird zurückgehalten, Geld wird schwieriger, weniger gerne ausgegeben. Und deswegen, ja, sind die meisten in der Situation, dass sie eigentlich jetzt Kosten senken müssen, dass sie wirklich ihre Hausaufgaben gut machen müssen, was die Basisthemen angeht, ne? Operations, Effizienz, Retourenquoten, all dieses, ja, ich sag mal, Kohlenkellerzeug, das ist eigentlich auf der Agenda 1. Und zeitgleich müsste man Agenda 2 sich zukunftsfähig aufstellen. Ich glaube, das ringt jedem den notwendigen Respekt ab.
Und bei der K5 gibt es das, ich glaube, das ist das beliebteste Format auf der ganzen Konferenz, sind diese Thesen. Das heißt, wir haben da eine Reihe an Thesen-Hosts, die mal richtig einen raushauen. Und da gehörst du ja schon auch seit Ewigkeiten zu. Ich liebe dieses Format total, alle anderen offensichtlich auch, weil wenn man nicht früh genug ist, kommt man gar nicht mehr in den Raum rein.
Ja, ja, ja.
Das ist irre. Hau mal raus, was waren deine drei Thesen, waren es, glaube ich, ne?
Ja, ja, ich durfte von Anfang an dabei sein. Wir haben das jetzt dieses Jahr das fünfte Jahr in Folge gemacht. Ich habe übrigens alle bisherigen Thesen auf meiner Webseite mal veröffentlicht, um mich auch selber zu orientieren. Was habe ich denn da so die letzten Jahre erzählt? Also dieses Jahr waren es, ich bin jetzt bei These 17, war jetzt die dritte diesen Jahres. Die drei Thesen waren, das erste, da ging es um das sich ändernde Geschäftsmodell im Internet. Wir kommen aus der klaren Suche basiert, ich sag mal, Kundenakquisitionsmodell. Ne? Wir spendieren Inhalte an die Suchmaschine. Die Suchmaschine gibt uns Traffic zurück. Da verändert sich was. 80% der Suchen nach besten Dingen, also sozusagen eher im oberen Teil des Funnels, wo man eine Orientierung sucht, 80% dieser Suchen landen schon im AI Overview bei Google. Das heißt, ich muss mir jetzt gar nicht so stark mit den Nutzungszahlen von ChatGPT, die kann ich zur Kenntnis nehmen, die Milliarde pro Woche. Hier geht es ja jetzt um die Tatsache, dass das, was gelerntes Verhalten bisher war, nämlich wir gehen auf google.land, dort wird jetzt ein Großteil dieser Such, vor allen Dingen etwas, ich sag mal, weniger produktspezifischen Suchen, der wird in AI-Overviews abgefangen. Und darin sind aber ja nur ein Bruchteil an Anbietern enthalten. So, also wenn 80%, und by the way, die Größenunterschiede sind natürlich völlig irre, ne? Google hat irgendwie, wenn ich das richtig erinnere, 16 Milliarden Suchanfragen am Tag. Und wenn davon 80% in diesen AI-Overviews landen, bei generischeren Suchen, und da sind im Schnitt irgendwie 6 aus 60 Milliarden Anbietern drin aus dem Google Shopping Graph, dann hat man da ein Thema. Weil Sichtbarkeit und die Entscheidung, wer wird angezeigt, das ist auf einmal ein neuer Sheriff in Town. Und deswegen war meine erste These, da verändert sich etwas Grundsätzliches. Ich muss in den Share of Answer, ich muss sicherstellen, dass ich Anteil der Antwort werde. Und das ist aber mehr als nur E-Commerce, One-on-One, ich sag mal, Produkt, Daten zu strukturieren. Das ist mehr. Muss etwas aufbauen, was wir im bisherigen Marketing Brand Equity genannt haben. Und deswegen habe ich das Machine Equity genannt. Ich muss also diese neue Muskelgruppe Machine Equity, die muss ich aufbauen, damit LLMs und in Zukunft dann auch letzten Endes indirekt Agenten, wenn dann agentisches Commerce auf der Agenda steht, ja. Ich muss mir die Frage stellen, welche Signale muss ich geben, damit ich von der neuen Zielgruppe Maschine dann auch sagen für die beste Auswahl gehalten werde, als Teil der Entscheidung. Ende. So, und das war These 1. These 2 war ein bisschen fundamentaler, da hat es ja ordentlich gekracht im Saal. Da habe ich das Grundmodell unseres, zumindest mal am Beispiel von Fashion, das Grundmodell unseres Ansatzes in Frage gestellt, was ich Sales-Led Commerce genannt habe. Das basierte darauf, dass wir irgendwie, wenn du auf die Markenseite guckst, mit 18 Monaten oder noch mehr Kollektionen entwickeln, in die Glaskugel schauen, glauben zu wissen, was in 18 Monaten on Trend ist, möglichst große Mengen vorbestellen, weil das dann günstiger wird und auch gerne dann vernünftige Größen und konsistente Größen sparen und QR sparen, weil kostet alles Geld. Also wir versuchen unser Game sozusagen im Einkauf da irgendwie zu retten. Und was passiert? Wir liegen falsch und ballern es dann in den Markt mit hohen Rabatten, hohen Retourenquoten und wundern uns, dass am Ende trotzdem noch 20-30% Überhänge in die chilenische Wüste gekippt werden. Ne? Und dieses Modell, hochineffizient, kapitalineffizient, schlecht für die Planeten, schlecht für alle Metriken, schlecht für Retention Rate, schlecht für Conversion Rate und so weiter und so fort. Das Modell ist eigentlich, wenn man da von der Distanz drauf schaut, defekt. So, das gab Aufschreie, ne? Oh, how dare he?
dann macht es doch Spaß, oder? Dann fängt es auch an, Spaß zu machen.
und das Ding ist, es gibt natürlich Gegenbeispiele und so ein Shein mag keiner, ne? Aber es ist ein Gegenbeispiel und Sarah ist dann vielleicht etwas sozialverträglicher in manchen Augen. Das ist ein weiteres Gegenbeispiel, die in einem, was ich nenne, Demand-Led-Modell arbeiten. Die versuchen, Nachfrage zu verstehen und versuchen, diese Nachfrage zu bedienen, ne? Mit schneller Frequenz, mit kleinen Erstmengen, die dann bei Erfolg skaliert werden im Volumen. Das ist ein viel schlauerer Ansatz, deswegen hatten Sarah irgendwie eine Überhangsquote von unter 1% und die anderen sitzen bei 20-30%. Und Sarah ist profitabel wie eine Luxusbude und macht im Endeffekt cheap and cheerful, ja? So, also da gibt es Lösungsräume und jetzt ist eigentlich durch KI sind jetzt Tools und Möglichkeiten ohne Ende gegeben, um sich da rauszumanövrieren. Also die Message war an sich, mach dir nichts vor, no bullshit, das System ist defekt, nimm's einfach hin, erschieß nicht den Messenger, sondern nimm's an, ja. Aber jetzt bitte schau mal in die Lösungsräume und KI wird da sicherlich helfen. Aber die Disruption ist eigentlich an der Stelle nicht KI. Die Disruption ist, dass das Sales-Led-Modell ökonomisch und ökologisch am Ende ist. Und jetzt ist ja nur die Frage, wer geht als erstes rein, à la Sarah, und macht's einfach flächendeckend besser. Ne? Und da am Ende ja ein relevanteres Angebot steht, da am Ende ja der Kunde belohnt wird durch passfähigeres, relevanteres Sortiment, Experience, werden solche Firmen tendenziell natürlich gewinnen. Das war These 2. Und die dritte und letzte These, da ging es ums Thema KI als Heilsbringer. Ich habe davon gesprochen, dass in vielen Eckbüros jetzt so eine Krankheit sich ausgebreitet hat, dass das KI-Tourette, dass sozusagen jeder Chief irgendwas jetzt den ganzen Tag in jedem zweiten Satz irgendwas mal mit KI sagt und alle machen Piloten und bleiben aber in diesen Pilotstadien hängen und kommen eigentlich gar nicht in eine Produktivität, kommen gar nicht in eine Wirksamkeit. Und das liegt unter anderem daran, dass das Tool alleine halt nicht hilft. Ja, so a fool with a tool remains a fool ist da so ein bisschen der Merksatz. Oder, und das habe ich auf der K5 dann gesagt, das Limit sitzt halt mittlerweile nur noch vorm Rechner. Gibt jetzt eigentlich gar keinen Grund mehr, Dinge nicht zu tun. Es ist alles umsetzbar. Aber die Fähigkeit, sich das vorzustellen und die Lösungsräume anzudenken, das ist jetzt das Limit. Und deswegen war meine dritte These, dass 10% der Mitarbeitenden 100% der Zukunft machen werden und nicht Technologie. Also 10% machen 100% der Zukunft, die musst du aber finden und halten. So, und das ist eine komplett neue Aufgabe, hart sozusagen da einmal durchzugehen, wer sind die 10%, aber dann auch weich sozusagen in der Fähigkeit zu sein, die dann auch zu halten und zu motivieren. Das war These 3. Und übrigens, interessanterweise, die Gewinnerthese, Platz 2 im Gesamtvoting, aber das war die am meisten sozusagen Punkte bekommen hat im Publikumsvoting.
Sehr spannend. Lass uns mal durch die Thesen noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil es ja, als Berater kann man sich ja hinstellen und es aufzeigen und den Finger in die Wunde legen. Die spannende Frage ist, was ist die Konsequenz dann daraus? Also das heißt, wir sehen, der Kaufentscheidungsprozess verändert sich massiv. Wir sehen es bei unseren Kunden halt eben auch schon im E-Commerce. Die Frage ist, so dieses Thema Agentic Commerce, was ja irgendwie jetzt als Riesen-Buzzword gerade im E-Commerce irgendwie durchgeschubst wird, und sobald OpenAI da ansatzweise irgendwas andeutet und sagt, wir kooperieren mit, dann bricht die Panik aus. Wie schnell, glaubst du, verändert sich tatsächlich das Kaufverhalten, dass wir sagen, wir kaufen halt nur noch auf Basis der Empfehlungen von LLMs, oder wir gehen den Schritt weiter und sagen, wir lassen das LLM direkt die Kaufentscheidung komplett übernehmen und die macht auch noch die Transaktion und das Payment liegt auch noch da drin. Also so, wie empfindest du gerade die Geschwindigkeit in diesem Veränderungsprozess? Weil die Menschen müssen ja auch einfach auch noch mitmachen, sonst klappt das ja nicht.
Also in meinen Augen ist das erst einmal ein Kontinuum und nicht sozusagen ein Entweder-Oder oder irgendwie ein klar abgegrenzter Meilenstein. Wir sind ja jetzt schon, das habe ich eben gesagt, in einer Phase, wo Kaufentscheidungen extrem stark bereits durch LLMs beeinflusst werden. Ne? Und das ist das Thema, wie viel KI ist jetzt sogar schon bei der normalen Google-Suche involviert. Und natürlich kannst du jetzt die anderen, ne, die ChatGPT-Suchen und so weiter, die kannst du jetzt noch dazu addieren. Das heißt, wir haben schon heute einen großen Anteil an LLM im Ergebnis. Das heißt, du bist heute schon mit der Frage konfrontiert, was laufen da eigentlich für Entscheidungsprozesse ab und wer wird jetzt Teil der Kuration? Wenn du bei ChatGPT eintippst, was ist der beste Schlitten irgendwie, keine Ahnung, ja, für den nächsten Winterurlaub, dann wirst du sehen, dass im Ergebnis da irgendwie nur eine ganz kleine Handvoll an Produkten steht. So, und was läuft da im Hintergrund ab, dass es zu dieser Produktempfehlung kommt? Das ist eine harte Kuration und entweder bist du Teil der Kuration oder du bist halt nicht Teil der Kuration. Und natürlich wird es immer Paid Media drumherum geben, dass du dann irgendwie das noch kompensieren kannst, was du da jetzt verlierst. Und die Diskussion übrigens, die man ja jetzt immer wieder mal hört, auch auf der K5, ja, der Traffic-Anteil ist nur 1%, das ist natürlich ein Trugschluss, weil das ist das, was bei dir gerade ankommt, aber die 50%, die jetzt da weggewischt wurden, ja, die siehst du natürlich nicht, wenn du jetzt den Referral-Traffic dir nur anguckst, ja. Also da muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen so versucht, sich so seine Realität so ein bisschen schön zu reden. Ne? Also fundamentaler Shift schon heute. Ja, deswegen gilt es da, eine ganze Reihe an Hausaufgaben zu machen, was seine eigenen Daten und Datensignale und Datenqualität angeht. Und da kommt auch das Thema Machine Equity rein. So, wenn ich das weiterdenke auf dem Kontinuum, dann ist ja die Frage, wann und ja, unter welchen Voraussetzungen wird es so sein, dass jetzt ein User einem Assistenten den Auftrag gibt, nicht nur diese Recherche zu machen, sondern vielleicht sogar eine Bestellung zu initiieren. Und auch da haben wir jetzt schon wieder so eine Schwarz-Weiß-Diskussion auf den Bühnen zum Teil gehabt, die ich wenig hilfreich finde. Denn, also zum einen ist noch gar nicht klar, ob das technisch vollends funktioniert. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Es muss technisch funktionieren. In Europa kannst du noch gar keine agentische Transaktion machen. Das ist technisch noch gar nicht verfügbar. In Amerika ist das so. Aber dass es technisch funktioniert, ist das eine. Regulativ muss einiges, also gibt es auch noch Fragen oder Risiken. Ne? Was ist, wenn eine Bestellung falsch läuft? Ne? Wer haftet sozusagen für einen Fehler des Agenten? Auch da gibt es durchaus Szenarien, wo man sagt, ja okay, wenn das irgendwie schlecht läuft, dann wird das vielleicht schwierig. Ja, das stimmt. Aber es könnte ja auch sein, dass das funktioniert. Es könnte ja sein, dass das geregelt wird. Es könnte ja sein, dass das technisch funktioniert und die Haftungsfragen zugunsten des Users geklärt sind. Ja, wie bei Online-Transaktionen ja heute auch sich keiner mehr die Frage stellt, was ist denn, wenn jetzt da ein Fehler passiert? Ja, was ist denn mit meiner Visa-Buchung? Wer haftet denn jetzt da? Oder was macht PayPal eigentlich, wenn die Bestellung verloren geht? Also, das sollte man auch mal zumindest als Szenario anerkennen, dass das funktionieren könnte. Und dann ist die dritte Ebene, wird der User das nutzen wollen? Wird er dem vertrauen und wird er das nutzen wollen? Auch da natürlich nicht schwarz-weiß und nicht 0-100. Aber es braucht doch nicht viel Fantasie, um uns Menschen als Convenience-Addict, um sich uns Menschen vorzustellen, dass man sein Klopapier agentisch einkauft. Wo es nur darum geht, Supply zu einem Preis in der Qualität und einem Lieferdatum oder einer Uhrzeit die einem passt, um das einfach abzuwickeln. Also da braucht man doch nicht viel Fantasie. Wird man sein nächstes Auto agentisch einkaufen oder seine nächste, was weiß ich, Daunenjacke? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht ist das, sind die High-Involvement-Produkte da weniger geeignet. Aber vielleicht teilt sich dann so ein Prozess dann doch irgendwie nochmal auf, dass der Agent vielleicht die Recherche macht, um einem das Portfolio an Entscheidungen irgendwie aufzubereiten. Und dann gehe ich los und vielleicht will ich das sogar anfassen. Vielleicht gehe ich da sogar in den stationären Handel und schaue es mir dann nochmal an und will mich mal reinsetzen oder will das mal hören oder was auch immer. Also auch da werbe ich unaufhörlich für ein Spektrum. Und ich glaube, es ist viel schlauer zu sagen, welche Szenarien gibt es und wie kann ich das mit Wahrscheinlichkeiten verbinden, als zu sagen, fühle ich nicht, sehe ich nicht. Da gibt es dann Vergleiche mit dem Amazon Dash-Button, das hatte gar nichts damit zu tun. Also was hat der Amazon Dash-Button für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer? Das war so ein kleines Plastik-Device, was man sich neben die Waschmaschine legen konnte. Und das war ein Amazon-Device und mit einem Press of a Button konnte ich jetzt mein Waschmittel quasi über Amazon nachbestellen. Das ist ja was ganz anderes als mein Assistent, der für mich eine Recherche macht und dann, wenn ich es möchte, auch eine Bestellung platziert im lokalen Optimum dieser Recherche. Das ist ja was ganz anderes. Ne? Und das ist auch ein ganz anderes Medium gewesen, weil jetzt ein Plastikdevice da irgendwo zwischen den Zwiebeln und den Kartoffelkisten lag. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Continuum. Per heute schon hochrelevant, was das ganze Thema Discovery angeht und in einem Szenario nach vorne mit Sicherheit eins, was man sich anschauen sollte, denn ein Google mit seinem UCP oder ein ChatGPT mit seinem ACP-Protokoll oder ein Amazon zwischen diesen beiden Camps, da werden gerade neue Autobahnen gebaut für das Thema Agentic Commerce und es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass das für bestimmte Use Cases sich relativ schnell ausbreiten wird, weil es Convenience verspricht und da reagieren wir schnell als Mensch sehr positiv auf.
Ich glaube, da kann man eine ganz gute Parallele ziehen zur Entwicklung von Offline- zu Online-Handel. Also da gab es auch Bereiche, die sehr schnell betroffen waren, also wo auch dann halt eben hohe Convenience und die sehr langsam gebraucht haben. Also das Thema Auto-Online-Kaufen ist ja nach wie vor, also noch in den Kinderschuhen, gleichzeitig etwas wie Bücher, was Amazon ja dann im Prinzip sehr, sehr gut skaliert hat. Du hast 100% Vergleichbarkeit im Endeffekt, du hast eine Buchpreisbindung, du hast alles mit den ISBN-Nummern etc. komplett normiert. Dementsprechend sowas, ein Buch, so ein Gedanke jetzt, ein Buch Agentic zu kaufen, da kann ja gar nicht schief gehen fast. Also dementsprechend, das ist dann so, je vergleichbarer und austauschbarer die Produkte sind, umso schneller kann das gehen, weil ich einmal sage, ja, ob ich das jetzt bei Amazon oder bei Thalia oder sonst was kaufe, der Preis ist das gleiche, die Lieferzeit ist fast die gleiche, also einfach raus damit.
Ja, aber ich meine nicht nur sowas, nicht nur Buch, ich meine auch Consumer Electronics, du machst eine Recherche und willst das beste Mikro, die neueste Kamera, was auch immer, die Action Cam, so, da kommt jetzt was Neues raus, das willst du vergleichen mit dem, was du hast, da hilft dir der Agent oder die KI, über den Agenten hilft dir zu verstehen, was der wirkliche Unterschied ist, ja, da ist ja selbst ein Rufus heute schon auf Amazon schon echt Mehrwert stiften, weil er wirklich Fragen beantworten kann jenseits der Produkttexte und kann Beziehungen zu Produkten herstellen und dir erklären, was der Unterschied ist und was das bedeutet für dich. Jetzt stell dir das mal vor, at scale, in deiner Hosentasche, an deinem mobilen Betriebssystem vielleicht irgendwie gekoppelt. So, und jetzt kannst du dem Fragen stellen zu deinem nächsten Podcast-Mikro oder zu deiner nächsten Action-Cam. So, und ob du dann ultimativ sagst, pass auf, dann kauf mir das auch. Oder ob du sagst, okay, ich will jetzt meinen Laden hier, das wird man sehen. Aber das sind natürlich Artikel, Ich kenne keinen, der sagt, die Action Cam will ich vorher mal in die Hand nehmen. Also das ist ja, weißt du, die kann Dinge, die du brauchst und dann willst du sie beschaffen. Du hast dann die Entscheidung getroffen und da geht es um das Produkt als Brand und der Händler als Brand ist total nachrangig. Da geht es ja nur um Gewährleistung und Retourenprozesse. So, und das kannst du deinem Agenten alles sagen. Was ist dir wichtig? Ja, dir ist wichtig, dass du das auch im Zweifel, dass du einen Kundenservice hast. Ja, okay, das ist ein Datensignal, das der Agent dann bekommen muss und daraufhin entsprechend Punkte verteilt und entsprechend den Auftrag platziert. Also damit würde ich sagen, ich habe da sehr viel Fantasie in sehr ganz unterschiedliche Kategorien hinein und den Rest wird der User entscheiden. Ne?
Ja. Und ich stimme dir vollkommen zu, diese Schwarz-Weiß-Denke. Ich glaube da nicht dran, weil. Und ich glaube da voll dran. Und in 12 Monaten werden wir alle so kommen, dass dieses Schwarz-Weiß hilft uns nicht weiter. Und fand ich auch ganz schön, mit deiner sehr, sehr undeutsche Perspektive da drauf. Was ist auf einmal, wenn es klappt? Wenn wir das regulativ in den Griff kriegen und technisch? Also man könnte ja einfach mal von dem Positivszenario ausgehen, dass es funktioniert. Und was bedeutet das dann für mich? Also da tatsächlich dieses in den Szenarien mal arbeiten, so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten dran setzen und sagen, was bedeutet das für mein aktuelles Geschäftsmodell und wie stelle ich mich jetzt bestmöglich dafür auf, das einfach mal durchzuspielen, dass man vorbereitet ist.
Ja.
So, gehen wir mal zur These 2. Demand-led Commerce, das heißt, wir bestimmen nicht mehr selber, was wir in den Markt reinpushen, sondern wir hören einfach mal den Menschen zu, was sie denn haben wollen und produzieren auf der Basis. Ist ja auch tatsächlich kein neues Modell. Die Chinesen haben es ziemlich gut vorgemacht und haben da auf einmal ziemlich, das weiß ich noch, in den letzten 2K5 war das extrem intensiv diskutiert, weil da auf einmal die Panik kam. Ist dann doch alles nicht ganz so schnell und so schlimm geworden wie gedacht, würde ich jetzt mal so sagen. Also die Panik war vielleicht ein bisschen verfrüht. Gleichzeitig heißt das ja nicht, dass ich mich jetzt zurücklehne und sage, ja, kommt eh nicht, sondern ich glaube, die Grundtendenz, deutlich mehr kleinteiliger auf Nachfrage zu reagieren, ist durchaus kein verkehrter Ansatz. Frage wäre, wer macht das denn jetzt schon gut, außer Shein und Zara?
Ja, zum Thema ist nicht so schlimm. Das ist immer eine Frage, Glas halb voll, Glas halb leer. Ich glaube, die aktuellen Schätzungen sprechen von einem, ich sag mal, Asien-Anteil von über 5% am deutschen E-Commerce nach gefühlt 3 Jahren oder so. Also ja, es ist nur 5% oder wow, es ist schon 5%. Also, ne, also die machen jetzt in Summe, das waren 24er Daten, die ich gesehen habe, da machen AliExpress, Shein und Temu machen mehr Modeumsatz. Die drei aufaddiert, die machen in 24 mehr Modeumsatz als ein Zalando, glaube ich, war es. So, da kann man sagen, gut oder nicht, schlimm oder nicht, soll jeder für sich bewerten. Ich glaube, was die zeigen, ist natürlich, dass Preis funktioniert. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist noch ein reines sozusagen Value-Spielbuch, was sie haben, aber halt kombiniert. Zumindest vor allen Dingen am Beispiel von Shein, kombiniert mit diesem Thema Marktnähe. Also je weniger Mode im Portfolio, desto weniger relevant ist das. Aber TikTok Shop zeigt, auch da kannst du Nachfragewellen halt auch bei Nicht-Fashion-Artikeln natürlich gut reiten. Ne? Also diese TikTok Shop Euphoriewellen zu, keine Ahnung, auf einmal kommt die Akkuschrauberwelle, auf die ich selbst reingefallen bin, oder dann kommt die Ja, ich habe schon mittlerweile 4 Artikel gekauft, voll bewusst, die ich nicht brauche, wahrscheinlich nie verwenden werde. Aber ich habe mich bewusst sozusagen da jetzt auch nicht künstlich gebremst, weil ich verstehe, was passiert, sondern da wird Impuls kreiert. Das kann man diskutieren, ist das existierende Nachfrage oder ist das nicht vielleicht sogar nochmal eine Ausbaustufe? Ne? Da wird sozusagen Nachfrage also künstlich generiert über Impuls. Themen, ja, würde ich mitgehen, ist nochmal eine Ausbaustufe. Aber diese Beispiele zeigen, je näher ich an dem dran bin, was Menschen wollen und auf das sie reagieren, desto gesünder ist letzten Endes mein Geschäftsmodell. Zumindest hat das Potenzial, gesünder zu sein. Wer macht's noch, außer jetzt einem Shein und einem Zara? Naja, ich glaube, also Uniqlo ist auch ein Beispiel, über das relativ selten gesprochen wird. Auch da, jetzt höre ich schon viele schreien, ja, das kann man ja so nicht vergleichen. Ja, das stimmt, das ist sehr basic und die haben sozusagen eine leicht andere Philosophie, aber auch die bemühen sich hartnäckig, das zu bedienen, was im Markt von ihnen erwartet wird. So, ich höre die Stimmen, die sagen, ja, aber da entsteht natürlich auch dann keine neue Mode. Ja, das stimmt, aber das ist ja für den Großteil der Branche auch noch nie zutreffend gewesen. Also, ja, das muss man ja auch sagen. Ne? Also Haute Couture macht Mode. Ja, und dann drippelt das runter. Und dann, was wir alle kaufen, hat ja jetzt mit, ich sag mal, mit echten Trends nichts zu tun. Das sind Trends von vor 2 Jahren gewesen in der echten Mode. Und dann ist der Rest ist Mainstream, da wird recycelt und abkopiert und so weiter. Und obwohl wir schon da keine Trends setzen, sitzen wir auf diesen Überhängen. Das heißt, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Ich tue mich schwer, jetzt eine lange Liste an Beispielen zu finden. Mhm. Aber es reicht, finde ich, sich Zara und Shein nebeneinander anzuschauen, weil der eine ist eine reine Online-Bude, Shein, mit sehr viel Kritik. Also da gibt es ja auch viele Sachen, die man kritisieren muss an der Art und Weise, wie sie das dann letzten Endes umsetzen. Also da muss man die Hautallergie mal abbauen und mal aufs Konzept schauen, ne? Nachfrage in Social Media verstehen, Nachfrage in seinen eigenen Apps auf seiner Webseite verstehen, Kleinstmengen verproben und dann ausrollen. Und dann hast du Sarah als Offliner ja daneben. Mit all den Nachteilen, die so ein Offline-Modell hat, ne, die sind ja per se gehandicapt, weil sie diese ganze Ladenlogistik ja auch noch an der Backe haben, ne? Und wenn es also möglich ist, so viele Filialen trotzdem so eng an der Nachfrage zu steuern, ja, und sicherzustellen, dass die schnell diese Ware bekommen und die Signale aus den Filialen dann wiederum Einfluss nehmen auf das, was in der Zentrale dann weiter designt und produziert und etc. wird, das zeigt, dass es in sehr extrem unterschiedlichen Anwendungsfällen möglich ist. Und das sollte eigentlich jeden motivieren, der heute unter schlechter Profitabilität leidet und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da gibt es genug Stellschrauben, die in der G&V nach Veränderung schreien, ne?
Ja, ich finde es auch mal beeindruckend, dass man einfach solche Modelle pauschal ablehnen kann und auch aus verschiedensten Gründen einfach doof findet,
ja.
Anstatt zu sagen, okay, passt nicht ganz auf meinen Case, aber was kann ich daraus lernen? Wie kann ich das Ganze adaptieren? Wie kann ich das, was ich daran doof finde, vielleicht bei mir besser machen und für meinen Markt adaptieren? Aber der Reflex ist ganz oft dieses Schwarz-Weiß auch wieder so, ich finde das doof, weil. Und das ist halt null zielführend. Und du kannst selbst wenn du Elektronik machst, kannst du von Fashion lernen. Selbst wenn du komplexe Produkte hast, kannst du von einfachen Produkten lernen. Also warum nicht adaptieren?
Ja, und ich habe hier in meinem Podcast mit Ruppert, haben wir das jetzt jüngst diskutiert. Ich glaube, das Problem ist, dass wir in der Plattformökonomie der letzten Jahre einfach keinen Owner hatten für die Metrik Sortimentsproduktivität oder Sortimentsrelevanz. Da gab es keinen wirtschaftlichen Owner, weil die Plattform gesagt hat, mir ist das doch egal. Ich habe ja nicht meinen Bestand. Das heißt, sozusagen die Merchants, die Seller, die tragen das Bestandsrisiko. Also bin ich da fein raus. Ich stelle den Rahmen zur Verfügung. Die Bilder in dem Rahmen, die kommen von Dritten. Und die Merchants, die Verkäufer, die Marken auf den Plattformen, die sind halt alle mit sich selbst beschäftigt auf der Mikroebene, sodass die Summe des Problems sich auch da natürlich keiner anschaut, weil sie nur ihre eigenen Accounts kennen. So. Und das ist wahrscheinlich ein Teil des Problems. Und ein Shein sagt halt, naja, Moment, es ist meine Plattform, es ist mein User Interface. Ich bin dafür verantwortlich, dass mein User Interface kundenrelevant ist. Sagt ein Sarah genauso. Sarah sagt, es sind meine Stores. Wer hier reinläuft, der soll hochrelevante Sortimente sehen. So, die würden nie auf die Idee kommen zu sagen, ich mache einen Shop in Shop. Weißt du, ich miete die Flächen an und dann macht irgendjemand da drin das Merchandising. Das würden die nie machen, weil die das als ihre zentrale Wertschöpfung verstehen. Und das haben wir natürlich in der Plattformökonomie, das haben wir natürlich verloren. Ja, weil keiner sozusagen den Pain in Summe irgendwie fühlt und deswegen keiner sich accountable fühlt für das, was der User letzten Endes ja schlecht findet. Also warum haben wir denn so geringe Konversionsraten? Warum haben wir denn so geringe Retentionraten, die seit Jahren stagnieren? Naja, weil wir halt den Kunden mit einem relativ hohen Ausmaß an Irrelevanz, Austauschbarkeit und Filterwüsten ausstatten. Ja, das ist letzten Endes das Resultat.
Gehen wir zur dritten These. Also 10% eurer Leute bauen 100% eurer Zukunft. Das heißt, 90% meines Teams ist irrelevant.
Du, das lasse ich offen.
Typisch Berater.
Es kam nachher jemand zu mir und sagte, jetzt soll ich 90% der Leute entlassen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also die Message hier ist wirklich total konstruktiv gemeint, ja. Aber natürlich auch unbequem. Und in diesen 10% oder in den 90 ist übrigens gerade das Corner Office an erster Stelle zu nennen. Ja. Also Beirat beginnend, Aufsichtsrat, Beirat und dann die ganze C-Suite, da muss als erstes die Frage gestellt werden, checken die eigentlich, was hier läuft? So, wenn du da die Gestrigen hast und ja, die Gartenpfleger des Jurassic Parks, wenn du die hast, die Bestandsbewahrer, die mit der Firmenchronik ins Meeting kommen, die sagen, wir sind eine Mediencompany, also wir machen nur stationär oder wir machen nur D2C oder wir machen nur Marktplatz. Also alle, die sozusagen mit dem Kanal in der Firmenchronik reinkommen, sind Teil des Problems. Also tendenziell Teil der 90%. Und du brauchst halt Leute, die sagen, I don't care, sondern ich gucke auf Kunden, ich gucke auf Wirksamkeit. Was braucht der Markt? Was braucht die Kundin? nicht nur Kanal egal, sondern Technologie egal. Also ne, alles ermüdend, was sozusagen mit einem Dogma anfängt, alles erfrischend, was mit Marktrelevanz, Kundenrelevanz anfängt. Und deswegen ist es eigentlich extrem konstruktiv gemeint, aber es ist halt extrem schwer, diese 10% zu finden. Und vielleicht sind es auch 20% oder nur 5. So, und natürlich ist davon auszugehen, dass die heutige Kostenstruktur in den meisten Firmen nicht weiter funktionieren kann. Also das ist leider auch ein Teil der Wahrheit. Also ich glaube schon, dass du gerade in den großen Companies könntest morgen 30% nach Hause schicken und du würdest es nicht merken. Oder wahrscheinlich wärst du sogar positiv. Entscheidungen gehen schneller, du hast weniger Politics und ja, Grabenkämpfe. Also ich glaube schon, dass wir auch ein Kostenthema und Strukturthema haben. Aber hier war es wirklich gemeint, 10% im positivsten Sinne, ja.
Ja, ich meine, wer sich mit dem Pareto-Prinzip mal ein bisschen beschäftigt hat, für den kommt sowas jetzt nicht überraschend. Deswegen ja, ob es 15 oder 20% sind, aber ja. Ich stimme dir vollkommen zu, durch KI entstehen extrem viele Ineffizienzen, die halt dann jetzt gelöst werden. Also Dinge, die früher notwendig waren, sind jetzt dann gar nicht mehr notwendig. Und du hast tatsächlich dann auch ganz oft Leute, die gar nicht in der Payroll irgendwie ganz weit oben stehen, sondern die eher sogar weiter unten sind, die krassen Scheiß einfach mit KI lösen und da auch wirklich Mehrwert schaffen. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, diese Leute zu identifizieren, insbesondere in einer großen Organisation, wo das gar nicht so schnell auch an die Oberfläche kommt, das wird massiv schwer, aber halt eben auch eine zentrale Aufgabe für Unternehmensentwicklung.
Und da kommt natürlich auf Firmen ein ja, wahrscheinlich tatsächlich noch nie dagewesener Umbruch jetzt wieder zu, weil das anders als bei Digitalisierung jetzt nochmal mehr ins Eingemachte geht, ne? Denn hier ändert sich ja nicht nur Technologie, Prozess, Arten, wie wir über Lösungsräume nachdenken, wie wir uns Lösungsräume erschließen. So, es muss auch orchestriert werden. Ne? Du brauchst auch Leute, die keine Angst haben, ihre eigene Tätigkeit zu automatisieren. Was ja ein natürlicher Reflex ist. Ja, gerade das mittlere Management sieht sich wahrscheinlich extrem unter Feuer, weil sie bisher ja eigentlich nur eine koordinative Kommunikationsaufgabe hatten. Ne? Sie mussten von oben verstehen, was oder versuchen zu verstehen, was gewünscht ist und mussten das unten noch irgendwie noch weiter moderieren, ja? So, und da ist aber ja relativ wenig Wertschöpfung. Und wenn du jetzt überlegst, dass jetzt theoretisch jeder viel tiefer in die eigene Lösung rein kann, ja, also jeder, der schon mal selber irgendwas Vibe-Coding-artiges gemacht hat, jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, ein Problem, was auf seinem Tisch liegt, mal selbstständig zu lösen und sitzt auf einmal vor einer App, die das kann, ja, wo bisher irgendwie 5 Leute involviert waren mit E-Mails und Excel-Sheets, der weiß, wovon ich rede. Ne? Da entstehen, also da springen Dinge auf und sagen, wow. So, und das ist total faszinierend und auch super beschleunigend. Und auf einmal wird der Chef, wenn er das checkt, der wird auf einmal ein ganzes Team. Ja, der kann auf einmal ganze Bereiche gefühlt ersetzen. Aber jetzt muss es ja irgendwie produktiv werden, jetzt muss es irgendwie in die Prozesse der Firma rein. Und dann wird es wiederum schwieriger als in der Vergangenheit, weil jetzt jeder ein kleines Kernkraftwerk unter den Tisch baut. Jeder baut jetzt Apps und kleine Sachen. Also muss er am Ende des Tages dann doch als Gesamtorchester, ne, die einzelnen Instrumente müssen ja doch wieder irgendwie ein harmonisches Lied spielen. So, deswegen ne, haben wir auf verschiedenen Ebenen da jetzt so ein bisschen Tumult und müssen uns als Organisation da auch wirklich neu finden. So, und da hat, ja, per heute gibt es ja jetzt nicht den Blueprint, ne, aber 10%, wenn du die richtigen Leute hast, die da inhaltlich reingehen und sagen, komm, ne, wir finden mal für uns einen gangfähigen Weg, es muss nicht der richtige sein, aber er funktioniert und dann lernen wir und passen wieder an und ja, ändern, wo nötig, diese Kohorte an Leuten, die das wollen und können, die muss halt finden. Das hat mit dem Alter nichts zu tun und das hat auch nichts mit dem Bildungsgrad zu tun oder aus welchem Fachbereich die kommen. Völlig egal.
Mhm. So, das waren deine 3 Thesen.
Ja.
Wie fandst du die von den Kollegen? Bist du zufrieden mit deren Meinung?
Ja, die finde ich ja meistens alle super. Nee, die finde ich alle super und zwar immer. Die sind wirklich gut, weil das ist ja null koordiniert. Ich werde oft gefragt, wie koordiniert er das? Gar nicht. Also da kommen 5 Referenten auf die Bühne und die haben alle 3 Thesen dabei und keiner kennt die Thesen der oder der anderen. Nichts ist inhaltlich abgestimmt. Von daher ist das wirklich, und wenn man das weiß und guckt sich jetzt die letzten 5 Jahre mal an, ist schon faszinierend. was dann da im Ergebnis bei rumkommt. Da gibt es Overlaps, ja, mhm. aber es ist jetzt nicht so, als würden alle da den gleichen Wein in unterschiedlichen Gläsern verabreichen. Also von daher großes Lob an meine Co-Hosts. Gewonnen hat Karos These, ich will das hier nochmal fürs Protokoll auch nochmal festhalten, mit nur 4 Stimmen Vorsprung zu meiner Gewinnerthese. Das sind 0,14%. Ich will das nur nochmal sagen, Caro, aber dennoch, ich habe schon gesagt, Caro ist der FC Bayern der Thesen, die gewinnt irgendwie immer. Und interessant fand ich, dass ihre Gewinnerthese, also ne, der Liebling des Gesamtvotings, ihre These war, KI braucht neue Führung. Und das fand ich interessant, weil meine Gewinnerthese und Platz 2 des Gesamtvotings war, das mit den 10% machen 100% der Zukunft. Also 2 People-Themen, wenn man so will. Aus leicht anderen Blickwinkeln, aber ihr Punkt ist halt genau das, über das wir gerade gesprochen haben. Ne? Das KI-Zeitalter ist vor allen Dingen auch ein Führungsthema. Und deswegen braucht es eine andere Art und eine andere Form der Führung. Und ich würde noch ergänzen, und der Organisation. Mhm. Ne? Also das Corporate Operating System im KI-Zeitalter ist ein anderes als das aus der vermeintlichen Digitalisierungsphase. Und insofern fand ich das super stark. Aber Christina Mertens, die ist ja auch immer vorne dabei, die hatte auch so ein Thema, was ich vor ein paar Jahren schon mal in einem anderen Blickwinkel hatte. Sie sprach über den Preis über die Kundenbeziehung als stärkeren Hebel als der Preis. Also sie, und das ist natürlich, kann man sagen, das ist ein bisschen romantisch, aber sie sagt, naja, wenn ich eine gute Kundenbeziehung wirklich habe, dann schlägt das im Zweifel das Preisargument. So, und das finde ich auf mehreren Ebenen halt richtig. Wenngleich es einen hohen Anspruch natürlich beinhaltet, ne? Eine gute Kundenbeziehung würden alle sagen, ne, als Ziel zu haben. Aber wer hat es wirklich? Fragezeichen. Aber wenn es mir gelingt, das zu etablieren, dann glaube ich, hat sie einen absolut richtigen Punkt. Da gucken die Leute auch nicht auf den Cent. Und zweiter Punkt, wenn ich eine gute Kundenbeziehung habe, würde ich nochmal oben drauf satteln, dann gewinnst du dadurch auch im Kontext von KI. Wenn dein LLM weiß, dass du den Anbieter A und B bevorzugst, dann wird der Anbieter A oder B auch in deinen Ergebnissen, in deiner Kuration entsprechend präferiert werden. Und dieser System Override, der kommt aus der Präferenz beim Kunden und der landet dann auch in deinem persönlichen KI-Kontext. Und deswegen ist es aus zweierlei Hinsicht aus meiner Sicht absolut richtig, wenngleich schwer umzusetzen.
So, und jetzt hast du gerade Zustimmung zu den Thesen der Kollegen gegeben. Lass mal ein bisschen Kontroverse reinbringen. Oder sind auch Sachen bei, wo du sagst, wollen wir mal gucken, wie gut diese These altert.
Ja, also Kollege Graf ist natürlich, der tritt natürlich an, um zu polarisieren. Ne? Also das ist auch ein Stück weit der Auftrag der Thesen generell. Es geht ja nicht darum, etwas da rauszuhauen, um möglichst viel Applaus zu bekommen. Man will im Voting gewinnen, das ist klar. Aber es geht ja darum, tatsächlich auch mal einen Impuls zu geben, der zum Denken anregt. Ne? These, Antithese, Synthese. Da sind also auch Antithesen dabei. Und er hatte eine Antithese zum Thema Agentic Commerce. Da kam übrigens auch unter anderem der Vergleich mit dem Dash-Button. Und er sagt, also ich vereinfache das jetzt und gebe das mit meinen Worten wieder, aber er sagt, Agentic Commerce ist im Endeffekt so ein bisschen wie das Second Life. Teil 2 wird hoch, investieren jetzt alle rein, aber gibt es eigentlich keinen Nutzen, keinen Nutzerbedarf für. User wollen das nicht, weil würden Menschen so einkaufen wollen, dann hätten die gesamten Innenstädte keine Schaufenster, sondern hätten eigentlich nur Klingeln an der Betonwand, weil ja jeder dann weiß, was er will und das nur noch abruft und jetzt gar nicht mehr vergleichen will, sich nicht mehr inspirieren lassen will. Dann hat er eine schöne KI-generierte Grafik, wo dann die Shopping-Innenstadt waren nur noch irgendwelche Briefkästen, Schlitze mit einer Klingel daneben. Und weil das natürlich nicht so ist, leitet er ab, wird Agentic Commerce auch nie ein Anwendungsfall werden. Warum das aus meiner Sicht ziemlich daneben ist, haben wir ja eingangs besprochen.
So, dann können wir mal in 2-3 Jahren auf diese These zurückschauen und mal gucken, in welche Richtung es ging. Wahrscheinlich treffen wir uns irgendwo in der Mitte zwischen alles wird Agentic und es gibt keine Agentic. Ich vermute auch, es wird wahrscheinlich wie so oft langsamer gehen, als wir am Anfang denken. Aber wenn es dann kommt, dann haben wir auf einmal eine ziemlich große Welle, die sich da aufbaut.
Absolut, absolut.
Ja, hast du mal deine alten Thesen dann jetzt vor der K5 mal Recap drauf gemacht und gesagt, oh shit, da habe ich ja daneben gelegen, weil sagst du, klopfst du dir auf die Schulter und sagst, eigentlich, ich war eher, das war keine These, das war schon prophetisch.
Ja, also das macht man natürlich und guckt immer mal wieder drauf. Jetzt muss man sagen, die Architektur meiner Thesen ist eigentlich, bietet sich auch nicht, also läuft selten Gefahr, jetzt wie so ein Stockpick zu sein, wo man sagt, das kommt so gar nicht. Ja, also muss ich, das klingt jetzt Wohlfall, ne? Aber muss ich sagen, habe ich nicht. Also ich würde heute noch die 17 Thesen durchaus sagen, nee, stimmt. Ich würde die vielleicht ein bisschen anders formulieren. Caro hat mir auch auf der Bühne Feedback gegeben, dass ich viel zu kompliziert bin. Da muss ich unbedingt dran arbeiten. Vielen Dank, Caro. aber nee, also du, die Themen, ja, muss ich einfach sagen, nee, die Themen kann man gut durchgehen und sagen, nee, stimmt. Ob das jetzt für jeden im Einzelfall dann umsetzbar ist oder machbar, das ist eine andere Diskussion, ne? Aber du, wir haben, muss man ja sagen, sehr viele, sehr grundlegende Themen. Ne? Nehmen wir das Thema Kundenbeziehung. Ja, nehmen wir das Thema, wie gut nutze ich Kundenbeziehung, um aus der Preisfalle rauszukommen. Ne? Und das hängt natürlich dann, also du kannst dir die Brücke in diese ganze chinesische Diskussion, also ich würde sagen, die Themen hängen miteinander zusammen und es sind sehr grundlegende Probleme, die wir als Branche schon lange kennen. Deswegen ist es nicht schwer, da Thesen abzuleiten, wie sich das nach vorne ändern könnte. Das Problem der Branche liegt darin, dass wir relativ langsam sind, dann ins Doing zu kommen. Wir sind eigentlich ganz gut in der Erkenntnis, auf der Erkenntnisebene. Deswegen sind die Thesen auch gut abzunicken. Aber die Frage ist, wer nimmt sich jetzt mal so ein Thema und sagt, okay, ich zeig mal, dass es dann auch wirklich zu lösen ist. Ne? Ich hoffe, dass es jetzt kommt, weil wir zumindest technisch gesehen, gibt es jetzt eigentlich keine Ausrede mehr.
Und jetzt mal, du hattest ja von die schöne These mit den 10% braucht man eigentlich nur. Und die Frage ist, sind es die Alten im Eckbüro, das mittlere Management, den braucht man da eigentlich nicht. Drehen wir das Ganze doch mal so. Dich als Berater, du bist jetzt seit 30 Jahren in diesem Markt irgendwie unterwegs. Braucht man denn noch hier die alten weißen Männer oder können wir eigentlich, sind nicht eigentlich die jungen Agilen, wo gar nicht so viel Erfahrung, aber ganz viel Neugier und vielleicht frischere Tools irgendwie am Start sind die nicht eigentlich die besseren Berater? Also wofür braucht man noch so alte Menschen wie uns mit viel Erfahrung?
Ja, ich würde sagen, das ist die falsche Metrik, ne? Also wir sprechen über Erfahrung und sehen das irgendwie als Korrelation mit Geburtsdaten. Ich würde es umdrehen und sagen, es geht um Expertise. So, und Expertise ist etwas, das korreliert nicht unbedingt mit der Anzahl der Jahre, die man auf dem Thema ist. Also wie sehr gelingt es mir, mich in eine Situation hineinzudenken, wie sehr gelingt es mir, im Kopf flexibel zu sein, Technologie zu nutzen, um Probleme zu lösen, wie sehr gelingt es mir, von der Wirksamkeit her zu kommen, nicht in den Tools mich als technikverliebter Mensch zu verzetteln, sondern zu sagen, okay, wie setze ich Technologie ein, um Kundenprobleme zu lösen? Ja, will ich Kundenprobleme lösen oder will ich vielleicht neue Bedarfe wecken? Ja, so. Und deswegen würde ich sagen, also grundsätzlich alte weiße Männer zur Seite, also erstmal grundsätzlich, ne, alte weiße Männer grundsätzlich mal zur Seite, uns natürlich ausgenommen. aber ich würde auch nicht sagen, deswegen sind die jungen Wilden auch von vornherein immer dann die richtigen. Auch nicht, ich würde sagen, schau nach Expertise. Geht immer um eine gute Kombi aus Kopf und Bauch. Ne? Hier Kahneman-System 1 und 2, du brauchst beide Systeme in der Company. Und System 1 lebt natürlich so ein bisschen von der Erfahrung. Also da wirst du wahrscheinlich mit denen, die schon ein paar Mal das Pferd vor der Apotheke gesehen haben, die sind da halt schneller und weiter im System 1. System 2 ist dann eher so eine Frage des Intellekts, ein Stück weit. Das hat mit dem Lebensalter gar nichts zu tun. Und so würde ich da durchgehen. Ne? Es braucht eine gewisse Bandbreite, es braucht eine Diversität im Setup und Expertise ist wichtiger als Erfahrung.
Das finde ich sehr schön und ich bin jetzt sehr dankbar dafür, weil falls ich dann irgendwann mal in die Situation gerate, dass ich diesen Pitch machen muss, hast du mir jetzt gerade einen schönen Blueprint dafür geliefert.
Ja, gerne.
So, mit Stefan Wenzel habe ich darüber gesprochen, wie es mit dem E-Commerce in Deutschland weitergeht. Und Wir sind dazu seine Thesen von der K5 auch mal durchgegangen und ich fasse mal zusammen, was ich alles so mitgenommen habe. Also These Nummer 1 ist, dass sich der Kaufentscheidungsprozess massiv verändert und wir als E-Commercer, die Händler, müssen halt eben verstehen, wie dieser Prozess funktioniert. Und das heißt, er hat gesagt, man muss so Machine Equity aufbauen. Das heißt, wir müssen einfach auch das Know-how aufbauen, wie wir in dieses Relevant Set, in dieses durch die LLMs beeinflussten Kaufentscheidungen irgendwo mit reinkommen. Also wie werde ich Teil dieser Kuration? Weil die Kuration wird jetzt durch ein LLM gemacht. Und das heißt, wir müssen hier lernen. Und diese Schwarz-Weiß-Denke, die da ganz oft an den Tag gelegt wird, kommt gar nicht so schlimm oder kommt massiv, hilft uns gar nicht weiter, sondern wir müssen da halt eben auch positiv dran gehen und sagen, mit Szenarien arbeiten, sagen, was ist, wenn Folgendes eintrifft und mich darauf dann halt eben entsprechend vorbereiten aus Perspektive der User. Wollen die das überhaupt? Und wenn ja, wie kann ich denn da stattfinden? Und das führt uns dann halt eben auch zur zweiten These, nämlich wir müssen weg von diesem, ich mache meinen Produktkatalog, pushe dann meine Produkte in den Markt und hoffe, dass sie gekauft werden. Ansonsten habe ich einen Riesenberg, den ich dann in die chilenische Wüste kippe, so ungefähr, sondern eher halt wirklich von Shein und Zara lernen, nämlich eine Demand-Led-Produktproduktion irgendwo an den Tag zu legen oder Produktkuration halt eben auch. Das heißt, ich muss viel agiler unterwegs sein, viel schneller verstehen, was wollen die Leute und daraufhin erst meine Produktion dann halt eben auch starten oder anzupassen. Also ein bisschen vielleicht wie aus dem Softwarebereich so ein MVP-Ansatz, dass ich halt eben eher ins Testing reinkomme und schnell auf Veränderungen reagiere und auch schnell skalieren kann, wenn ich sehe, da ist eine hohe Nachfrage da und nicht auf Halde produzieren und hoffen, dass ich das schon abverkaufe. Also da, das ist natürlich super unbequem, weil es halt über viele Jahre anders gelernt ist. Aber wenn man halt eben jetzt auch sieht, mit wie viel Rabatten dann Produkte rausgehauen werden. Wir haben gerade die WM hinter uns und jetzt werden halt die 100-Euro-Trikots für 50 € verkauft. Ja, das macht halt keinem Spaß. Und dementsprechend da, auch wenn du sagst, ja, das ist in meinem Markt gar nicht möglich, überlegen, wie kannst du aber in diese Richtung kommen? Also da auch nicht 1 und 0 denke, sondern einfach gucken, wie kannst du diesen Ansatz, diesen Wunsch auch von der Zielgruppe, weil sie lernen es ja aus anderen Modellen, dass es möglich ist, wie kann ich diesem Wunsch entsprechen und dem Ganzen mal näher kommen. Und die dritte These war, dass 10% eurer Leute 100% eurer Zukunft bauen. Also das heißt, 10% der Leute werden halt dafür verantwortlich sein, in Zukunft die Wertschöpfung voranzutreiben. So, und Stefan sagt, das C-Suite und die Kollegen in den Eckbüros, das mittlere Management, die sind vielleicht gar nicht diese 10%, sondern das sind vielleicht komplett andere Leute, die mit Technologie viel neugieriger, experimenteller unterwegs sind, die da neue Lösungen schaffen und halt eben Probleme beseitigen, wo im C-Level halt eben viele, viele Meetings für gebraucht werden, die das einfach machen. Und wir brauchen vor allem Leute, die das Ganze dann auch orchestrieren. Das deckt sich halt eben auch mit der Gewinnerthese von der Caro, die halt eben auch gesagt hat, KI braucht neue Führungen und Stefan hat es halt eben erweitert und auch nicht nur neue Führungen, sondern halt auch neue Organisationen. Das heißt, wir müssen unsere Organisation an diesen Paradigmenwechsel anpassen und vor allem da bloß nicht an irgendwie liebgewonnenen Dingen festhalten, weil wenn du zu der Kategorie gehörst, dann bist du halt bei den 90%, die sich wahrscheinlich über kurz oder lang redundant machen. Das wollen wir ja von keinem meiner Hörerinnen und Hörer, deswegen drücke ich da die Daumen, dass ihr da zu den 10% gehören werdet. So, spannend auch die Kontroverse da drin, dem Alex Graf widerspricht er, der sagt, dieser Agentic Commerce, der kommt nicht, früher war alles besser, klingt schon fast so. Er sagt, also Alex sagt, nee, die Leute wollen Inspiration haben und das ist bei LLMs nicht der Fall. Schauen wir mal, wie das Ganze dann altert. Also insofern, wir brauchen auch als alte weiße Männer uns keine Sorgen machen, weil wenn man bei dem ganzen Thema Neugier bleibt, also wir müssen auch, je länger wir da sind, wir können uns nicht auch auf unserem Erfahrungsschatz der Vergangenheit ausruhen, sondern wir müssen hier einfach extrem neugierig sein, Sachen selber ausprobieren, viele neue Impulse aufschnappen und gucken, wie man das halt eben mit den Erfahrungswerten, die man aus der Vergangenheit hat, kombiniert. Denn es geht darum, die Expertise, die in Zukunft gebraucht wird, aufzubauen und da ist nicht zwangsläufig eine Korrelation mit Alter und Jahren, die ich irgendwie in der Branche unterwegs bin, sondern eher eine Korrelation mit Kundenorientierung und mit Wertschöpfung. Also immer von der Wertschöpfung, von der Wirkung aus rückwärts denken und sagen, was kann ich dazu eigentlich beitragen? Das ist das, was uns altersunabhängig nicht ersetzen wird, was mich sehr, sehr freut, dass Stefan da dann doch ein Plädoyer für die Generation Ü40 und Ü50 jetzt hier gehalten hat. So, Stefan, was müssen wir noch als Schlussplädoyer ergänzen?
Perfekte Zusammenfassung, dass du das hier mal eben Freestyle irgendwie vortonst, Hut ab. Das muss ich jetzt einmal hier zu Protokoll bringen, das war alles hier live, ne? Nee, keine Ergänzung. Eine letzte hätte ich zum Thema alte weiße Männer. Schaut euch bitte mal auf stefanwenzel.com nach meinem Feature rund um mein Buch. Schaut euch das mal an. Das ist ein Beispiel, wo der alte weiße Mann sich selbst die Frage gestellt hat, wie kriegt man ein kristallines Produkt, Buch, in ein fluides in einen fluiden Zustand. Und dann habe ich mit Claude diskutiert, was man machen kann und habe dann mit Lovable letzten Endes gebaut ein Buch-Companion. Das ist ein Feature auf meiner Webseite, wo ihr dem Manuskript meines Buchs auf Gemini basierend Fragen stellen könnt. Und da gibt es ein paar vorformulierte, die sozusagen sich den populärsten sozusagen anlehnen. Aber dann kannst du auch Freitext reinschreiben oder per Sprache. So, jetzt würde man sagen, ja, okay, das ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, ist keine Raketenwissenschaft. Stimmt, aber Idee gehabt beim Joggen, wie mache ich es zugänglich über einen anderen Weg? Ich will das dialogbasiert haben, ich soll lokal laufen. So, das ist jetzt live als Feature. Kann man sich mal anschauen. Laut meiner Lovable-Statistiken erfreut sich das ganz großer Beliebtheit. Also da vermeiden Leute den Kauf meines Buchs und melken das Manuskript, was völlig in Ordnung ist, ne, weil es ist natürlich was anderes. Aber das ist so ein Beispiel aus der Kategorie, guck mal, was hätte ich denn früher gemacht, um so ein Problem zu lösen? Wo wäre ich denn hingegangen? Wie wäre ich denn verfahren? Ich habe das alleine gemacht an einem Wochenende und es ist implementiert worden über Lovable, Vibe gecodet. Ich hatte also wirklich, ich war in einem Flow-Stadium, dieses Ding zu bauen. Damit will ich nur sagen, Ü50, das Limit sitzt vorm Rechner. Vielen Dank, lieber Robin.
Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe früher im Studium habe ich gelesen, was würde Google tun als Buch oder so sinngemäß.
Und jetzt
hat man halt eben die Möglichkeit, einfach dann bei Stefan nachzufragen, was würde Stefan raten?
Ja, ja, genau.
Und man kann quasi Pick My Brain bei ihm spielen, ohne ihn fragen zu müssen. Also sehr, sehr cooler Ansatz. Ich packe das in die Shownotes, genauso wie euren fantastischen Podcast 2 mit Schuss, Stefan und Rupert. Extrem unterhaltsam. Absolut hörenswert. Ich bin großer Fan. Dementsprechend, lieber Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht. War sehr erhellend. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.